SRF 2 Kultur. SRF 2 Kultur.
Das ist Kontext mit dem Sachbuchtrio. Es begrüßt Sie Cornelia Cassis. Mit mir am Tisch sitzen Sarah Herwig, Barbara Peter und Bernhard Sen. Der Wiener Untergrund, Essays von Siri Hüstwedt und philosophische Gedankenspiele, die es in sich haben. Das sind unsere Themen in dieser September-Ausgabe des Sachbuchtrios. Beginnen wir mal mit der österreichischen Metropole. Emil Bobi, der Autor Ihres Sachbuches, Barbara Peter, nennt Wien die Schattenstadt. Emil Bobi führt uns in den Untergrund der Donaustadt und da kann einem offenbar fast Hören und Sehen vergehen. Warum, Barbara Peter?
Ja, es sind zum Beispiel ungefähr 7000 Agenten in Wien stationiert. Das hat etwas mit der Geografie zu tun. Es ist ganz weit im Osten, nahe an der Grenze. Es war immer schon so. Es ist eine große, also die Donaumonarchie hat eine lange Geschichte als Vielvölkerstaat. Spionage ist in Österreich nicht verboten, wenn sie sich nicht gegen Österreich richtet. Die Gesellschaft ist sehr lebenslustig, tolerant. Man ist Meister in der indirekten Kommunikation und das hilft eben beim Spionieren. Also der Autor vertritt die These, die Wiener seien natural born agents, also quasi Agenten von Geburt.
Eine ganz neue Seite dieser Stadt, die sonst so idyllisch und ein bisschen rückwärtsgewandt scheint. Mehr über die Schattenstadt von Emil Bobi in einer guten Viertelstunde. Leben, Denken, Schauen. So sind 32 Essays überschrieben, die es Ihnen, Sarah Herwig, angetan haben. Die Essayistin ist den meisten bekannt als Bestseller-Autorin. Ein Sommer ohne Männer oder Was ich liebte, hat sie geschrieben. Klar, ich spreche von der amerikanischen Autorin Siri Hüstwedt. So unterschiedlich die 32 Texte auch sein mögen, sagt Siri Hüstwedt, so sind sie doch miteinander verbunden durch die lebenslange Neugier auf das, was es heißt, ein Mensch zu sein. Da bin ich nun neugierig, wie liest sich diese Spurensuche nach Menschlichkeit, Sarah Herwig?
Ja, ein bisschen wie im Rausch. Es sind ja Essays zu Fragen wie, was tun wir eigentlich genau, wenn wir etwas begehren? Oder wer sind wir, wenn wir schlafen? Oder was hat Fantasie mit Erinnerung zu tun? Und ich habe mir gedacht, anspruchsvoll, 32 Essays, ich lese da so einen, zwei am Tag. Und tatsächlich konnte ich das Buch nicht mehr weglegen. Es hat sich so eine Art Suchtlesen entwickelt. Jeder Essay hat den Hunger auf den nächsten quasi angefeuert. Einfach weil Siri Hüstwedt darin das Denken auf so vielen Ebenen und in alle möglichen Richtungen anregt.
Ja, das klingt in der Tat sehr anregend. Suchtlesen werden wir uns merken und mehr davon erfahren. Vielleicht ist es auch gar nicht allzu weit weg von dem Buch, das Sie, Bernhard Sen, mitgebracht haben. Ein Buch, das zu philosophischen Gedankenspielen anregt und es fängt schon beim Titel an. Der wärmt die Hirnwindungen schon mal an. Er lautet nämlich, ohne heute gäbe es morgen kein Gestern. Stimmt, wenn man es bedenkt. Und genau das möchte der Autor Yves Bossard auch. Er will uns zum Denken verführen. Wie hat er das bei Ihnen, Bernhard Sen, geschafft?
Ja, verführt ist ein gutes Wort und insofern eine gute Frage. Er hat das geschafft mit einer klaren Sprache, mit einer gewissen Verspieltheit und auch Bescheidenheit. Das ist mal ein Philosoph, ein junger zumal, der sich nicht selbst in den Vordergrund rückt, sondern sich wirklich ganz in den Dienst seiner Sache stellt. Philosophia, also die Liebe zur Weisheit. Und darum geht es eigentlich. Und Liebe braucht ja bekanntlich auch Spiel, braucht Spaß und Tiefe. Und spielend lernen wir. Also wirklich ein hervorragendes Buch, um das Denken auch wieder anzuregen oder eben spielend zu lernen. Also mich hat das sofort verführt.
Gedankenspiele trotzdem, das klingt ein bisschen auch nach Art pur Art. Und das ist ja nicht per se schlecht, aber vielleicht darf es ja ein bisschen mehr sein, wie im Metzgerladen. Bernhard Sen, was ist Ihr Erkenntnisgewinn?
Also es ist überhaupt nicht Art pur Art, in keinster Weise. Der Erkenntnisgewinn ist eigentlich, alles, was uns umgibt, ist mit Philosophie, mit philosophischen Gedanken durchdrungen. Letztendlich, also man kann es philosophisch betrachten. Grundsätzlich zum Buch ist zu sagen, das Buch präsentiert, um das schon mal vorwegzunehmen, eigentlich zunächst nichts Neues unter der Sonne, um hier ein berühmtes Zitat anzuführen. Aber es wird Altes bis Aktuelles gut zusammengefasst und gut präsentiert. Und mich hat es eben zum Denken angeregt, denn wo wir hinstauen, steckt Philosophie drin. Also jetzt am Wochenende müssen wir abstimmen, Einheitskasse oder nicht Einheitskasse, ist ein philosophisches Problem. Wie stellen wir uns der Gesellschaft gegenüber? Wollen wir vegan leben oder nicht vegan? Auch das ein philosophisches Problem. Darf man Drohnen einsetzen? Soll man Drohnen einsetzen oder darf man es nicht? Soll ich mir ein Smartphone kaufen oder soll ich das nicht? Das sind alles immer unterlagert philosophische Fragestellungen. Und damit wir uns richtig verstehen, Yves Bossert nimmt jetzt in dem Buch gerade nicht diese Themen auf, die ich aufgezählt habe, mit Ausnahme von einem. Aber durch die Lektüre von Bossert's Buch rücken genau diese Themenfelder in den Blick. Und warum ist das so? Weil Bossert's Zugang erfrischend ist, es leicht und geschmeidig formuliert und das ohne billig zu sein. Das ist nicht einfach so eine Ratgeberliteratur, die es ja auch zuhauf gibt. Grundsätzlich kann man sagen, es ist hübsch aufgebaut, das Buch. Es fängt mit dem Kapitel an Glück und hört mit dem Kapitel Ich auf, also mit der Identität. Und dazwischen sind dann so schön und auch sehr nahrhafte Themenfelder wie Erkenntnis, Moral, Schönheit und Kunst, Gott und Glaube oder eben Raum und Zeit. Und das sind natürlich alles Kerngeschäfte der Philosophie. Aber jetzt, wie macht Bossert das? Nehmen wir das Beispiel Glück. Er wählt einen guten Fall als Beispiel. Und ich möchte das kurz vorlesen aus dem Buch, ein Fall, was Anschlussmöglichkeiten bietet. Er erzählt von der Glücksmaschine. Stellen Sie sich vor, stellen Sie sich vor, es gäbe eine Glücksmaschine, Sie könnten sich an diese Maschine anschließen lassen und würden all das erleben, was Sie sich sehnlichst wünschen. Gesundheit, Liebe, Freunde, Sex, Freizeit, Erfolg, Reichtum und Ansehen. Sie wären vollkommen glücklich. Der Haken an der Sache ist, was Sie erleben, ist eine Illusion. Sobald Sie sich jedoch an die Maschine angeschlossen sind, halten Sie alles für real. Sie können sich also entscheiden zwischen Ihrem realen Leben und dem erlebbar gewordenen Wunschtraum. Wie würden Sie sich entscheiden? Würden Sie sich an die Maschine anschließen? Und wenn ja, für wie lange? Ja? Sehr fruchtbar finde ich das, ein Beispiel des US-amerikanischen Philosophen Robert Nozick. Und aufgehängt an solchen zitierten Geschichten dekliniert Bossert dann im Folgenden die Themen durch. Und gerade an dieser Glücksfrage kann man ja zum Beispiel auch, trifft im Prinzip das Wesen und den Kern des Begriffs Glück an für sich. Denn es wird auch sofort klar, die Frage nach dem Glück ist keine theoretische Frage, denn das beschäftigt uns ja tatsächlich. Wir sind ja dabei, solche Maschinen im Prinzip schon zu entwickeln. Und es ist dann nicht die Frage, wollen wir das oder sollen wir das, sondern es ist heutzutage eher die Frage, wie viel kann man mit diesen Maschinen verdienen. Das ist ja dann letzten Endes die Frage. Es sind oft sehr gut gewählte Beispiele, witzig und klug. Und dabei ist es, Yves Bossert eigentlich, ja, ich habe es vorhin schon gesagt, er ist wohltuend uneitel. Ja? Also er bringt keine selbst ausgedachten Beispiele, sondern zitiert die Klugen der Welt. Er zitiert französische Mathematiker, englische Denker, Schweizer Philosophen, amerikanische Philosophinnen, übrigens natürlich insgesamt mehr Männer als Frauen. Das bringt so ein bisschen die Philosophiegeschichte mit sich. Und warum geht es Yves Bossert? Ich glaube, es geht ihm im Wesentlichen darum, er will zum Mitdenken anregen. Er will zum Knobeln anregen, zum spielerischen Lernen, wenn man ein Neuling ist auf dem Gebiet der Philosophie. Aber wenn man sich schon mal mit diesen Sachen auseinandergesetzt hat, dann führt einen das wieder zurück zu dem, was man mal gelernt hat. Und nichts Schöneres, als wenn man an bestimmte bekannten Geschichten anknüpfen kann und nochmal neu denken. Und es erstaunt eigentlich nicht, dass Yves Bossert ja Lehrer ist für Philosophie an einem Gymnasium. Das heißt, er steckt sehr viel Mühe in die Vermittlung und das schafft er wirklich exzellent. Das Buch ist nicht zu empfehlen fürs Fachpublikum, das muss ich sagen, denn klar, für Sie steht da nichts Neues drin. Aber ich denke, Sie könnten vielleicht lernen, wie man komplexe Themen niederschwellig darstellt. Und das gelingt Yves Bossert wirklich ganz exemplarisch. Also von dem her ein sehr, sehr spannendes, sehr anregendes Buch.
Also Sie sagen, nicht geeignet fürs Fachpublikum, ist es geeignet für den Einsteiger, auch um sich dann weiter mit dem Thema oder mit den Themen, die er alle anspricht, aus der Philosophiegeschichte zu befassen?
Absolut ist es geeignet für den Einsteiger, aber es ist nicht nur für den Einsteiger. Ich habe es vorhin schon gesagt, es geht eben auch darum, bestimmte Dinge, die wir irgendwann mal gelernt haben im Laufe unserer Schule oder vielleicht Studienkarriere, nochmal aufzufrischen, nochmal drüber nachzudenken oder in einem neuen Zusammenhang zu denken. Und insofern ist es sowohl geeignet für den Einsteiger als eben auch für den bisschen Abitur. Aber ich sage deswegen Fachpublikum, jemand, der sich natürlich vom Berufsweg mit Philosophie auseinandersetzt. Klar, da ist Da ist ja nicht so viel Neues dann drin, logischerweise.
Könnten Sie auch sagen, dass Sie zu einer Erkenntnis gekommen sind durch dieses Buch oder durch das Nachdenken, das, zu dem Sie das Buch angeregt hat?
Ja, das ist also die Frage, eine Erkenntnis. Nein, ich glaube nicht, dass es eine Erkenntnis gibt, außer vielleicht das, was ich vorhin zu Eingang schon geschildert habe. Eigentlich ist alles Philosophie, überall steckt Philosophie drin. Und ich glaube, es ist eher der Punkt, dass es einen eben wirklich anregt, Alltäglichkeiten auf philosophische Fragestellungen abzuklopfen und auch einfach wieder Lust zu empfinden am Erforschen, am Fragen stellen, am Unterscheiden. Das ist ja ein ganz wesentlicher Bestandteil von Philosophie, ist die Distinktion, also dass man das eine von dem anderen unterscheidet. Und da hilft das Buch, weil es wirklich nochmal den ganzen Horizont aufwirft durch die abendländische Philosophiegeschichte.
Werner Senn, Sie haben gesagt, der Autor ist wohltuend uneitel. Sind seine Gedankenspiele auch wohltuend unideologisch?
Ja, die sind wohltuend unideologisch. Es ist lustig, dass Sie mich das fragen. Es gibt ein einziges Beispiel, da bricht ein bisschen Ideologie durch. Da geht es nämlich um das Thema vegan oder nicht vegan. Da hat er eine klare Haltung. Im ersten Moment dachte ich mir, Mensch, das ärgert mich jetzt, dass der so eine bestimmte Meinung vertritt. Gleichzeitig hab ich aber auch gedacht, eigentlich toll. Da ist jemand, der vertritt eine bestimmte Position, ansonsten hält er sich vornehm zurück, aber da vertritt er eine Position und ich muss mich reiben an ihm. Und das ist natürlich eine wunderbare Ausgangslage, um Philosophie zu betreiben, wenn man sich an jemanden reiben muss. Also da hat er wirklich eine ganz klare Position. Aber insgesamt ist er wirklich so, dass er die Dinge vorstellt und dann dem Leser überlässt, wie er sich dazu stellen möchte.
Wunderbar, soweit zum Buch von Yves Bossard. Ohne heute gäbe es morgen kein Gestern. Philosophische Gedankenspiele, erschienen bei Blessing. Herzlichen Dank, Werner Senn. Sie hören Kontext mit dem Sachbuchtrio und da beschäftigt uns jetzt nichts Geringeres als Leben, Denken und Schauen. Unter diesem Titel sind nämlich 32 Essays von Siri Hüstwedt gefasst, die durch die Neugier nach der Frage des Menschseins entstanden sind. Sarah Herwig, Sie möchten uns die Textsammlung ans Herz legen. Sie haben das bereits, Sie haben von Suchtlesen gesprochen. Warum am allermeisten?
Am allermeisten, weil die Textsammlung so viel verschiedene Blickwinkel zulässt. Siri Hüstwedt ist ja eigentlich vor allem Schriftstellerin, aber eben auch Essayistin und da nennt sie sich, das schreibt sie im Vorwort selbst, eine intellektuelle Vagabundin und meint damit, dass sie munter zwischen geisteswissenschaftlichen Fachgebieten und naturwissenschaftlichen Fachgebieten hin und her wechselt, um ihre Gedankengänge zu untermauern. Konkret heißt das, sie bezieht sich bei der Literatur- und Kunstgeschichte, bei der Philosophie, bei der Medizingeschichte, aber auch bei der Psychologie, bei der Psychoanalyse und ganz häufig auch bei den Neurowissenschaften. Und all diese Fachrichtungen zieht sie eigentlich heran, um klug über Fragen zu resonieren, wie zum Beispiel, was es bedeutet, zu schlafen, zu träumen, zu denken, ein Buch zu lesen oder was es bedeutet, sich zu erinnern oder sich selbst in die Zukunft zu entwerfen, sich in der Zukunft vorzustellen. Ich möchte ein Beispiel ein bisschen deutlicher herannehmen, um zu zeigen, wie sie das macht. Ein Essay, der mich besonders beeindruckt hat, ist der, wo sie die Frage stellt, was es bedeutet, ein Kunstwerk zu betrachten. Mhm. Da stellt sie zuerst fest, dass man ganz viel auf der reflexiven Ebene tut. Also man informiert sich über die kunsthistorische Epoche, man bringt das Werk mit der Biografie des Künstlers oder der Künstlerin in Verbindung, Maltechniken, Materialien interessiert einen. Und sie erklärt, dass es halt eben auch noch eine andere Art der Kunstbetrachtung gibt, eine vorbewusste. Und dazu zieht sie ein kognitionspsychologisches Experiment heran. Also man hat Personen, Bilder von Gesichtern gezeigt, die finster dreinblicken, die freundlich dreinblicken. Man hat die Bilder nur so kurz gezeigt, dass man das nicht bewusst wahrgenommen hat. Und dann hat man den Probanden Fragen gestellt und hat gesehen, dass dieser unbewusste, unterschwellige Wahrnehmung beeinflusst hat, wie man nachher die Fragen beantwortet hat. Und das überträgt sie dann auf die Kunst und sagt, dass es halt eben etwas gibt, das passiert, bevor wir bewusst über das Kunstwerk nachzudenken beginnen. Das heißt, es löst etwas Emotionen aus, Freude, Ekel, also der Körper, die Emotionen schauen wie sozusagen mit. Und das hat dann auch zur Folge, dass wir gelangweilt vor einem Werk stehen bleiben oder nicht stehen bleiben oder eben fasziniert draufblicken. Und das ist jetzt wirklich nur einer von den ganz vielen zig Gedanken, die das Buch Leben, Denken, Schauen bietet. Also sie verliert sich im besten Sinne auch immer wieder auf Nebengeleise, verfolgt Spuren. Sie sagt auch selbst im Vorwort, meine Essays sind eine Form von geistigem Reisen, von einem Zugehen auf Antworten, wobei ich mir intensiv bewusst bin, dass ich nicht ans Ende der Straße gelangen werde. Also man darf keine letzten argumentativen Schlüsse bei ihr erwarten, dafür eine absolut horizonterweiternde Lektüre.
Sie sprechen von einer intellektuellen Vagabundin oder sie spricht selbst so von sich und Sie haben jetzt von dieser Gedankenfülle und von dieser Offenheit, die am Schluss steht, das sind keine Antworten, keine geschlossenen Erkenntnisse. Ist da nicht die Gefahr, dass man sich innerhalb dieser 32 Texte auch verliert, dass einem die wieder aus dem Kopf fallen danach?
Ja, da sprechen Sie etwas an, das hat was. Also in der Tat ist die Lektüre wirklich vor allem bei der Lektüre ansprechen, weil man quasi der Autorin zuschaut, wie sie ihre Gedanken entwickelt. Aber es ist nicht ganz einfach, am Schluss dann wirklich die Quintessenzen herauszupicken. Aber es begleiten einen Dinge, Fragen, Ideen, die man dann hat. Also wenn ich in eine Kunstausstellung gehe, dann das nächste Mal denke ich daran, was passiert eigentlich, warum bin ich jetzt vor diesem Bild stehen geblieben und vom anderen nicht oder ein anderer Gedanke, der mich fasziniert hat, ist der, wo sie darüber resoniert, dass wir eigentlich immer nur einen Ausschnitt von uns selber sehen. Also wir sehen immer nur unsere Hände, die gestikulieren oder ein Bein oder so. Also das sind so kleine Gedankenanstöße, die sie dann aber auch noch mit anderem in Verbindung bringt.
Jetzt, wie schreibt denn Siri Hüstvedt? Also ist das etwas ansprechend? Weil zunächst mal der Begriff Essay kann ja etwas Abschreckendes haben, weil das ist wirklich intensive Denkarbeit, die da exemplarisch ausgebreitet wird. Und das Buch, wie ich schätze, das eine hat irgendwie zwischen 400 und 500 Seiten. Sie haben gesagt, Sie sind quasi in einen fast Rausch reingekommen. Also es muss doch dann eine ganz bestimmte Qualität haben.
Also das ist wichtig, genau. Essay, das ist ja eine Form, die einem erlaubt, ich zu sagen. Und von dem macht Siri Hüstvedt wirklich ausgiebig Gebrauch. Also sie bringt ihre persönliche Haltung, ihren persönlichen Blick mit rein. Und da kommt auch ganz viel Anekdotisches. Also es hat auch ein bisschen eine voyeuristische Seite, wo sie irgendwelche Familiengeschichten ausplaudert, Dinge, die sie mit dem Partner erlebt oder in der Kindheit mit der Familie. Also sie hat keine Scheu, auch wirklich in ihr Privatleben sich blicken zu lassen und das auch auszuplündern, um all diese Fragen dann zu bearbeiten, durchzuackern. Und das ist wirklich auch was einen bei der Stange hält und was einen vielleicht auch mal bei einer Passage, wo man sagt, okay, Neurowissenschaften, da bin ich jetzt nicht ganz so fit, ein bisschen schneller drüber.
Also wie ein gutes Tischgespräch im Prinzip, scheint es mir fast,
genau,
oder was Sie so beschreiben.
Was. Genau.
Okay. Sie hat ja in ihren Romanen, ist sie eine sehr genaue Beobachterin natürlich auch und sie hat ja zum Teil so einen lakonischen Ton, so auch einen gewissen Humor. Kommt der auch zum Tragen in diesen Essays oder in einigen davon?
Naja, also selten, würde ich jetzt sagen. Also ich habe jetzt wenig geschmunzelt in dem Buch, aber sie hat was, vielleicht ein bisschen was Selbstironisches. Also sie nimmt sich selbst nicht so ernst, habe ich das Gefühl. Und da gibt es schon Passagen, wo man auch sehr unterhalten ist und amüsiert, wie sie da Dinge ausplaudert.
Sarah Herwig, Sie haben erzählt, Sie haben dieses Buch in den Ferien gelesen. Sie haben gesagt, es hat Sie wirklich sehr erreicht. Also Sie wurden fast ein bisschen süchtig. Sie haben von Rausch gesprochen. Jetzt mal in einer anderen Lesesituation. Ist es denkbar, dass man so portionenweise, häppchenweise sich durch eins nach dem anderen Essay durcharbeitet und das Buch so quasi als Jahresbuch bei sich auf dem Tisch hat? Liegen hat.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe das gemacht, dass ich vorne begonnen habe und hinten aufgehört, aber man kann sich natürlich auch vom Inhaltsverzeichnis leiten lassen und gucken, was interessiert einen, wo spricht einen der Titel an, also welche Frage, welche Themen.
Lesen Sie doch mal ein paar so Titel. Wie klingen die?
Also sie klingen nicht auf den ersten Blick oder auf den ersten Hör gerade selbsterklärend, aber zum Beispiel ein Titel, Mein Vater, / ich, oder
sind wir wieder bei der Philosophie
drin. Oder Blumen, das ist auch eine kleine Betrachtung über, warum sind Blumen so ansprechend, warum fühlt man sich davon so angezogen. Schlafen, / nicht schlafen, das dürften die Schlaflosen interessieren. Über das Lesen, das ist ein bisschen klarer, oder Anmerkungen zum Sehen. wo es eben um die Kunstbetrachtung dann geht.
Und all das kommt von Siri Hustvedt und ihrer Essay-Sammlung Leben, Denken, Schauen. Erschienen ist sie bei Rowohlt. Danke, Sarah Herwig. Das dritte Buch, das heute im Sachbuchtrio zu reden gibt, führt uns, wie gesagt, schon in den Wiener Untergrund. Emil Bobby nimmt uns dahin mit seinem Buch Die Schattenstadt, was 7000 Agenten über Wien aussagen. Barbara Peter, dieses Buch hat es Ihnen angetan. Erzählen Sie uns von den unbekannten, wirklich bisher sehr unbekannten Seiten der Donaumetropole.
Also man muss dazu sagen, so ganz unbekannt ist das nicht mit den Agenten. Also das hat man schon gehört, das ist nicht ganz so neu, aber er erzählt es halt und beschreibt es und macht es konkret. Zum Beispiel schreibt er am Anfang, dass es nach wie vor eine Belohnung ist für jeden Agenten, wenn er nach Wien versetzt wird. Das hat einerseits etwas mit dieser Lebensqualität zu tun, mit dieser Stadt, mit der Lebensart. Aber es hat natürlich vor allem mit den Arbeitserleichterungen zu tun. Und die sind scheinbar weltweit einzigartig. Also es werden wirklich tausende Diplomaten da geduldet. Also das Botschaftspersonal, das da diesen Botschaften zugehörig ist, hat keine diplomatischen Aufgaben unbedingt, sondern es sind eben Agenten. Und das weiß eigentlich jeder. Dann gibt es natürlich diese ganzen internationalen Organisationen, die in Wien beheimatet sind, die UNO, die OSZE, die OPEC, aber auch die Internationale Energiebehörde. Also da sind natürlich sowieso viele Leute aus allen Ländern, kommen da zusammen. Dann ist es auch günstig für die Agententätigkeit, dass die österreichische Staatspolizei weitgehend inaktiv ist, keine Kompetenzen eigentlich hat. Es gibt auch keine Spionageabwehr. Im Gegenteil, also der oberste Gerichtshof hat Spionage, wenn sie sich denn nicht gegen Österreich wendet, für straffrei erklärt. Und Österreich ist zum Beispiel auch, kleines, aber wichtiges Detail, das einzige Land, in dem man noch immer anonym Prepaid-Handys kaufen kann. Und wenn man die Verkaufszahlen anschaut, dann ist es so theoretisch, dass jeder Österreicher 2 Prepaid-Handys hat. Kann man sich in etwa vorstellen, wo die gelandet sind. Österreich gilt auch als Schläferhochburg und Wien ist auch eine Stadt der Mafia. Gleichzeitig ist es aber eine der sichersten Städte. Das hat damit etwas zu tun, dass diese, ich nenne sie mal dunklen Gesellen, dass die da eben wohnen, dass die da leben und dass sie eben deswegen, dass es da wie so ein geheimes Agreement gibt, dass man da sich dann eben benimmt. Also es wird dann eben nicht da geschossen, zum Beispiel.
Dann woanders.
Genau, es wird da organisiert, möglicherweise. Was ganz spannend ist, ich habe ja vorhin schon erwähnt, die Natural Born Agents, die Wiener, das wird sehr genau erklärt. Also diese Mentalität, wo die herkommt, von diesem Vielvölkerstaat, von der Monarchie. Und dann wird ganz ausführlich der Wiener Schmäh beschrieben. Da denkt man zuerst, was soll das? Aber da gibt es eben einen Zusammenhang. Und das ist der folgende. Der Wiener Schmäh bedeutet ja, dass man sich indirekt unterhält, dass man so etwas so halb ironisch sagt. Das heißt, man weiß dann nicht so genau, hat er das jetzt so gemeint oder nicht. Und das bedeutet natürlich, dass man sich rantasten kann. Und das ist natürlich für Fremde oder eben den Umgang mit Fremden ideal, weil man dann immer wieder sagen kann, ja, ich habe es ja gar nicht so gemeint. Das ist ja übrigens auch etwas, was die Schweizer wahnsinnig macht in Wien, weil man natürlich nie weiß, woran man ist. Es werden auch so Spezialfälle dann beleuchtet, also prominente Agenten zum Beispiel. Also es wird die Geschichte erzählt von Helmut Zilk, der langjährige Wiener Bürgermeister, eine prominente Figur. Vor ein paar Jahren sind ganz viele Agenten aufgeflogen, die für die GSSR, die damalige, spioniert haben. Helmut Zilk nicht, obwohl man weiß, dass er es getan hat. Dann lag der Verdacht nahe, dass er ein Doppelagent ist. Und es werden auch in diesem Buch zum einen Protokolle, Auszüge aus Protokollen aufgeführt, die eben belegen, dass er mit den Tschechen gearbeitet hat. Und es gibt auch Indizien, die relativ deutlich darauf hinweisen, dass er eben wirklich ein Doppelagent war. Also das ist ja ganz spannend. So ein leutseliger Mensch, der sehr viel in den Medien war, der war ja auch mal Fernsehdirektor. Also auch der hatte eben einen Bezug zu dieser Welt. Und was ganz spannend ist, finde ich, es kommt ganz ausführlich, nebst vielen ehemaligen russischen, tschechischen und amerikanischen Agenten, kommt der ehemalige langjährige Chef der Wiener Flughafenpolizei zu Wort. Der beschreibt dann, wie wirklich Dokumente, Informationen, aber auch Agenten am Wiener Flughafen in Schwechat ausgetauscht wurden. Also es wurden wirklich Dokumente in Metallkapseln in WC-Schüsseln ausgetauscht. Das wird offenbar bis heute gemacht. Der Transitraum des Wiener Flughafens ist nach wie vor ein Ort, an dem sich die Welt trifft. Es werden da auch dann noch Beispiele ganz konkret genannt.
Das wird ja beim nächsten Mal ein ganz anderes Ankommen
sein. Ich glaube schon, ja.
Ich bin sprachlos, Barbara Peter.
Aber ob Sie in den Transitraum kommen, wenn Sie von der Schweiz kommen, das ist die Frage. Das ist müssen wahr. Sie sich was ausdenken.
Das ist wahr. Aber wie kommt denn Emil Bobi, der Autor des Buches, an all diese geheimen Dinge?
Er hat sich natürlich auf die Spuren begeben, derer, die beteiligt waren. Und ich meine, das macht dann auch die Qualität aus. Es ist natürlich ein Unterschied, ob jemand da irgendwas einfach so erzählt. Ich habe schon erwähnt, dieser Chef der Flughafenpolizei, der das dann beschreibt und wirklich genau beschreibt, wie er das gemacht hat. Es kommt jemand, er hat jemanden auch aus Amerika dann besucht, einen ehemaligen CIA-Agenten, der dann wirklich beschreibt. Es werden dann zum Beispiel auch Aktionen ganz konkret beschrieben, die auch zum Teil furchtbar daneben gehen. Also es gibt da Szenen, die lesen sich wie eine mittlere Klamotte. Hat damit etwas zu tun, dass insbesondere Agenten aus dem Osten offenbar, vor allem in der Nachkriegszeit, zum Teil extrem schlecht ausgebildet waren. Und die Wiener konnten denen sonst was erzählen. Also die haben zum Teil allen Ernstes diesen Agenten Geschichten erzählt, die sie in der Zeitung gelesen haben. Solche Dinge. Also es wird sehr, sehr konkret, es wird sehr, sehr plastisch.
Aber das muss ja eigentlich... Dieses Buch muss ja in Österreich eine Art Skandal ausgelöst haben, stelle ich mir vor, wenn so viel jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert wird in einer Gesellschaft, die doch eben darauf bedacht ist, möglichst alles unter den Deckel zu halten. Jetzt kommt da ein Journalist und sagt, schaut mal hier, hier ist das und hier wird gepfuscht und da wird beschissen und was weiß ich was alles.
Also ich habe dieses Buch entdeckt, weil ich da gerade in Österreich war, als das erschienen ist. Und ich glaube, der hat einfach aufgeschrieben, was viele schon die ganze Zeit geahnt und gewusst haben. Also das muss man natürlich schon wissen, dass in Österreich bestimmte Dinge eigentlich allen klar sind. Das heißt nicht unbedingt, dass man sie öffentlich oder in den Medien aussprechen würde. Ich glaube, der hat das einfach ein bisschen zusammengefasst und konkretisiert. Und für Menschen, die sich da ein bisschen auskennen in der Materie, glaube ich, sind da nicht so viele Geheimnisse ausgeplaudert worden.
Also was mich jetzt noch interessieren würde, so als Touristin, wenn ich dann mal nach Wien reise, worauf muss ich mich achten, wenn ich was von dieser Schattenstadt mitbekommen möchte?
Ich glaube, das ist dann wirklich nicht so einfach. Also es wird ein Café genannt, in dem offenbar operiert wurde. Es gibt in Wien ein Café vis-à-vis vom Westbahnhof, das heißt Café Westend, das gibt's auch immer noch. Und dieses Café hat Telefonkabinen, in die man direkt von außen anrufen kann, die man auch zumachen kann. Und ich meine, wenn Sie in Wien sind, setzen Sie sich da mal rein in dieses Café und gucken Sie mal. Also wahrscheinlich der am unauffälligsten Zeitung liest, ist dann vielleicht... Man weiß es nicht.
Und Sachertorte gibt es bestimmt da auch.
Ja, und andere Dinge auch, genau.
Aber für mich stellt sich auch hier nochmal die Frage, wie ist das geschrieben? Ist das eher so wie ein Krimi geschrieben oder ist das in der etwas nüchternen Art eines guten Journalisten, der jetzt einfach einerseits Geschichten erzählt, aber andererseits eben sehr auch auf Sachlichkeit betont ist? Oder wie liest sich das?
Also es liest sich sehr, sehr gut. Also es ist sicher um Sachlichkeit bemüht, aber ich würde schon auch sagen, dass der Autor und seine Gastautoren, die da zu Wort kommen, auch selber über einen sehr guten Wiener Schmäh verfügen. Also halt an den Stellen, an denen es passt. Das ist klar, wenn dann über Mafia und über die Schläfer geschrieben wird, da ist es nicht lustig und dann gibt es andere Passagen, in denen das angebracht ist. Und das macht einem die Lektüre dann auch wirklich sehr leicht. Also es ist auch ein Ausflug in die österreichische Mentalitätsgeschichte, in die Gesellschaftsgeschichte und man amüsiert sich auch, nebst dem man viele Informationen bekommt.
Danke, Barbara Peter. Machen wir hier einen Punkt. Wie immer bitte ich Sie alle noch einmal um die Angaben zu den Büchern, die Sie für heute ausgewählt haben. Und auch wie immer, sagen Sie bitte dazu, wem Sie das Buch ganz besonders ans Herz legen möchten. Barbara Peter.
Emil Bobi, Die Schattenstadt, was 7000 Agenten über Wien aussagen, erschien im Ecowin Verlag in Wien. Ich würde sagen, für alle Wien-Reisenden, die wissen möchten, was da sonst noch geschieht, wenn sie eben... was Sie eben nicht sehen.
Sarah Herwig.
Das Buch von Siri Hüstfeld mit den 32 Essays heißt Leben, Denken, Schauen. Es ist im Rowohlt Verlag erschienen. Und ich empfehle es allen, die Freude haben am wilden Denken, am Überschreiten von Fachgrenzen und an den kreativen Funken, die schlagen, wenn zum Beispiel Neurowissenschaften auf Literaturgeschichte trifft.
Bernhard Senn.
Yves Bossart hat das Buch geschrieben. Der Titel: Ohne heute gäbe es morgen kein Gestern. philosophische Gedankenspiele, so der Untertitel. Das Ganze ist im Blessing Verlag erschienen und ich würde es ja allen denen empfehlen, die sehend durch die Welt gehen, die sich anregen lassen wollen und eben auch den Alltag mal philosophisch betrachten. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es ein schönes Weihnachtsgeschenk ist, kann man jetzt schon langsam so Empfehlungen rausgeben, ein schönes Weihnachtsgeschenk ist für junge Menschen, nicht für Jugendliche zwingend, aber für jüngere Menschen, die überhaupt erstmal sich auf diesen Bereich der Philosophie ein bisschen orientieren wollen.
Berner Senn, Sarah Herwig und Barbara Peter, danke für diese Angaben und für Ihre ganz besondere Art der Anstiftung zum Lesen und zum Weiterdenken. Am 31. Oktober sind wir wieder da mit neuen Sachbüchern, die es in sich haben. Das war Kontext mit dem Sachbuchtrio. Mein Name Cornelia Kasis.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.